Letzten Donnerstag hat die IUN-Dekadestelle für nachhaltige Entwicklung eingeladen zum 15. Thüringer Rundentisch für nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Ist das schon zur Sprechblase geworden und zur Phrase? Was bedeutet das in einem fairen Welthandel und ein Institut, das sich seit vielen Jahren um einen gerechten Welthandel und um eine ökologische Gerechtigkeit kümmert, ist das Südwind-Institut. Und ich habe dort einen Mann kennengelernt bei dem 15. Rundentisch, der heißt Friedel Hütz-Adams und arbeitet beim Südwind-Institut, Institut für Ökonomie und Ökologie, und den habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Hütz-Adams.
Ja, guten Tag.
Sie haben einen sehr beeindruckenden Vortrag gehalten und haben mir nochmal und den anderen klargemacht, wo eigentlich die Rohstoffe herkommen, mit denen wir uns so umgeben. Dann am Ende mit den Produkten, mit dem Handy und mit dem Auto und mit dem Computer und mit dem Fernseher. Da machen wir uns oft gar keine Gedanken, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe dann produziert werden, oder?
Es ist leider so, dass diese ganzen Beschaffungsketten, die wir bei Rohstoffen haben, für uns vollkommen unübersichtlich sind. Also wenn ich beispielsweise ein Mobiltelefon kaufe, dann habe ich da drin einen Stoff, der heißt Tantal. Das ist ein Schwermetall und ohne den läuft ein Handy halt beim derzeitigen Stand der Technik nicht. Aber ein großer Teil der Produktion kommt aus dem Ostkongo und hat da für Schlagzeilen gesorgt, weil Schürfer tatsächlich mit Schaufel und Spitzhacke diesen Rohstoff ausgraben. Und man vor 10 Jahren auch das Problem hatte, dass Rebellengruppen damit ihren Bürgerkrieg finanziert haben. Es gibt nun UNO-Berichte, die sagen, dass immer noch Rebellengruppen einen Teil ihrer Waffen kaufen mit Erlösen, ja, die sie aus dem Tantale-Handel aus dem Ostkongo haben.
Nun könnte man sagen, wir können uns ja nicht um alles kümmern und die Firmen kaufen mal da ein, wo es am billigsten ist. Kann man Firmen, Großfirmen überhaupt die Verantwortung überhelfen, zu schauen, wo was wie produziert wird?
Eigentlich müssten die Firmen diese Verantwortung tragen, denn diese Missstände haben wir ja nicht nur im Kongo bei den kleinen Minen, sondern eines der Beispiele, was ich vorige Woche ja auch in Erfurt vorgestellt hatte, war eine ganz große Mine, die drittgrößte Kupfermine der Welt. Da wird auch so viel Gold gefördert, dass es die größte Goldmine der Welt ist, die in Westpapua, das gehört zu Indonesien, auf 4000 Meter Höhe liegt. Auch da gibt es eine immense Umweltverschmutzung und es hat im Laufe der Jahre mehrere hundert Tote gegeben, weil Leute sich seit der Öffnung der Mine Ende der 60er Jahre dagegen wehren. Da sitzen große Unternehmen drin, wie Freeport Indonesia und Rio Tinto, also ganz große Bergbaukonzerne stehen dahinter. Und eigentlich ist diese Kette sehr einfach zu schließen, wenn die Unternehmen das denn wollen. Von der Mine bis zum Mobiltelefon, bis zum Auto oder bis hin zu was auch immer aus Metallen hergestellt wird.
Bevor wir nochmal zu der Verantwortung der Firmen kommen, vielleicht nochmal plastisch, was da passiert in diesen Minen, von der Sie eben gesprochen haben. Da sind ja auch dann die Umweltverschmutzung ist die eine und die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter ist das andere. Was ist denn nun katastrophaler? Beides, oder?
Also die katastrophalsten Arbeitsbedingungen hat man da, wo Kleinschürfer mit Schaufel und Spitzhacke Gold oder Tantal abgraben, aber im Kongo wird selbst Kupfer gefördert auf diese Art. Im Südkongo arbeiten 300.000 Leute unter verheerenden Bedingungen und bauen Kupfer ab. Wenn sie Tunnel graben, also man vermutet, dass in diesen Minen im Kongo auch jährlich hunderte Leute bei Tunneleinstürzen sterben. Kinderarbeit ist weit verbreitet. Nun ist der Kongo mit den Kleinschürfern ein besonders krasses Beispiel, aber diese schon erwähnte große Mine in Westpapua, die räumen jeden Tag 500.000 Tonnen Gestein auf Seite, nur um an die Erze ranzukommen und kippen alles den Hang runter. Mit verheerenden ökologischen Schäden, da werden Schwermetalle ausgewaschen, da werden mit dem Geröll Flüsse, die Mine liegt auf 4000 Meter Höhe, aber unten in den Tälern verseucht. Und die Leute, die früher da unten mal von Fischfang lebten oder entlang der Flüsse Felder betrieben, die können das heute alle nicht mehr. Und das mögen zwei besonders markante Beispiele sein, aber es gibt rund um Minen weltweit immer wieder Probleme.
Nun könnte man sagen, das sind jetzt vielleicht Einzelfälle und besonders krasse Beispiele in Afrika. Ist das so oder kann man sagen, dass ein Großteil der Rohstoffe der Welt auf Ausbeutung beruht und dass die Preise nicht dementsprechend sind, wie sie eigentlich sein müssten, um gerechte Arbeitsbedingungen und Umweltschutz zu gewährleisten?
Es ist in ganz vielen Minen weltweit so, dass wir verheerende Bedingungen haben. Ich meine, wie mit dem Leben der Beschäftigten gespielt wurde, das hatte sich ja auch früher gezeigt bei den großen Uranminen, die ja gar nicht so weit von ihnen weg sind, wo man ja heute noch an den Altlasten arbeitet. Also der Umgang der ist in vielen Minen sehr, sehr schlecht. Bei den Preisen ist es halt so, die Metalle, viele Metalle sind im Moment auf Rekordpreisen. Und theoretisch wäre für die Firmen dadurch auch ein Spielraum da, viel Geld in Sicherheit und in Umweltschutz zu investieren. Was wir aber beobachten bei vielen Minen ist, dass sie im Moment Gewinne in einer Höhe fahren. Da träumen selbst Pharmakonzerne und Banken von. Also es wird viel zu wenig investiert in Sicherheit und Ökologie und in die Entschädigung von Leuten, die weichen müssen, um Minen anzulegen, was ja auch weltweit ein Phänomen ist. Das gibt es ja auch bei uns im Braunkohletagebau, diese Auseinandersetzung. Und von daher müssten die Unternehmen da viel, viel mehr machen.
Die müssten viel mehr machen, machen die doch freiwillig nicht. Inwieweit kann da die Politik Rahmenbedingungen schaffen? Jetzt von Deutschland aus stelle ich mir das schwierig vor. Dann sagt eine Firma, dann gehe ich halt woanders hin und wo die eine Firma, Siemens beispielsweise, dann ihre Sachen einkauft über Zwischenhändler, lässt sich das schwer nachvollziehen möglicherweise. Ist das überhaupt zu regulieren? Kann man die Firmen weltweit überhaupt unter Druck setzen? Geht das?
Naja, dass das geht, das zeigt im Moment ein Gesetz in den USA, das halt vorschreibt, dass Unternehmen nachweisen müssen, dass sie nicht aus Konfliktgebieten im Kongo kaufen. Das können Elektronikunternehmen wie Nokia oder Dell oder können das ja nur, wenn sie über ihre komplette Lieferkette wieder einen Überblick bekommen und auch dann wissen, wo die Rohstoffe herkommen. Das haben die Unternehmen jahrelang überhaupt nicht aufgebaut. Das war ja auch immer bequem zu sagen, ich kaufe von einem Lieferanten, der Lieferanten von einem Lieferanten und der wieder von einem Lieferanten und tut mir leid, ich weiß nicht, wo die Rohstoffe herkommen. Jetzt durch dieses US-Gesetz werden die Unternehmen hoffentlich dazu gezwungen, also die genaue Ausformulierung, die ist im Moment noch umstritten, wieder Verantwortung für die gesamte Kette zu übernehmen, weil ein Gesetz in den USA das vorschreibt. Wir brauchen ein ähnliches Gesetz auch in der EU. Wir brauchen wieder Nachweisstrukturen. Also ich fand das sehr unbefriedigend, wenn bei Diskussionen Manager von großen Unternehmen sagen, wir sind für die Rohstofflieferanten nicht verantwortlich und gleichzeitig aber von den Lieferanten den niedrigstmöglichen Preis verlangen.
Wenn das mal alles so konsequent umgesetzt werden würde, wie das Ihr Institut ja unter anderem fordert, müssten dann die Preise für Geräte und für Rohstoffe dann nicht viel höher sein? Und müssen wir uns dann von unserem Billigheimertum verabschieden, dass wir so günstig an Geräte rankommen?
Es gibt sicherlich einige Rohstoffe, die dann deutlich teurer würden. Also eines der Beispiele ist für mich Aluminium, was nur mit sehr, sehr großen Umweltbelastungen überhaupt abzubauen und zu produzieren ist. Und was im Moment aber in ganz viele Autos auch reingebaut wird, um Gewicht zu sparen, damit man sagen kann, die Autos sind sparsamer. Aluminium, der ganze Abbau, den muss man hinterfragen. Man muss viel stärker auf Recycling setzen und zum Teil halt auch sagen, um die ganzen Bestimmungen einzuhalten, muss es teurer werden. Es ist allerdings so, wenn ich das Endprodukt in der Hand habe, wie das Mobiltelefon, dann ist da zwar Tantal drin, aber das sind Zehntel Gramm. Das sind wenige Cent, wenn ich da in verbesserte Produktionsbedingungen investieren würde. Und wenn ich den Endpreis von so einem Handy im Laden sehe, dann ist der Anteil, der in Werbung für dieses Handy reingeflossen ist oder in Patente für die ganzen technischen Gimmicks, die da drin sind, der ist viel, viel höher als der Preis für die Rohstoffe. Also vielleicht müsste man da an der einen Ecke mal ein paar Cent wegnehmen, damit man da, wo es Menschen bisher wehtut, investieren kann.
Bei Lebensmitteln und bei Kleidung ist es noch eher möglich nachzuvollziehen. Da kann man sagen, ich kaufe jetzt ein Bioprodukt oder ein fair gehandeltes Produkt. In dem Bereich scheint mir das ja sehr schwierig zu sein, dass ich die Verantwortung als Verbraucher überhaupt wahrnehmen kann. Gibt es da Wege, da überhaupt mal zu schauen, dass ich irgendwie ein Öko-Handy kaufen kann oder ein Produkt, wo man sagen kann, da ist die Produktionskette offengelegt und die arbeiten mit anderen Zulieferern. Gibt es da Beispiele?
Ja, der Druck auf die Branche steigt halt. Das eine ist in den USA dieses Gesetz über transparente Rohstoffketten. Das andere ist aber auch die öffentliche Beschaffung. Also die deutschen Verwaltungen, die kaufen ja für viele, viele Milliarden im Jahr auch Elektronikgeräte. Und dadurch, dass eine Reihe von Kommunen jetzt verlangt haben, dass sie zumindest zum Beispiel den Nachweis haben wollen, dass bei der Produktion der Geräte keine Kinderarbeit stattgefunden hat, hat es bei einer Reihe von Elektronikkonzernen durchaus schon Nachdenken gegeben. Wenn sie das garantieren wollen, dann müssen sie wissen, wo ihre ganzen Einzelteile herkommen. Und es gibt einzelne Konzerne, wie beispielsweise Motorola, die im Moment sogar versuchen, einen nachhaltigeren Rohstoffabbau im Kongo mitzufördern. Aber da muss der Druck kommen und bei so anonymen Elektronikprodukten ist ein ganz wichtiger Ansatzhebel einfach die öffentliche Beschaffung. wenn ich nämlich in den Laden gehe und kriege dann erzählt, das ist so und so und das sind 300 Einzelteile und wir wissen es nicht, ja, dann bin ich erstmal hilflos. Wenn ich aber als Kommune hingehe und sage, ich kaufe hier im lokalen Markt oder beim lokalen Versender jährlich mehrere hundert Rechner und andere Kommunen kaufen insgesamt aufaddiert in der Bundesrepublik mehrere 10.000 Rechner, dann habe ich ein Druckmittel und das beginnt langsam.
Also das heißt, Sie haben die Hoffnung, dass man Druck auf die Politik machen kann, dass die sich darum kümmern, wo ihre Sachen herkommen und das hätte dann eine Signalwirkung.
Ja, und das funktioniert auch in einigen Bereichen schon. Das gleiche gilt übrigens für die Kirchen. Wenn Sie diese ganzen kirchlichen Krankenhäuser, Altenheime und so weiter nehmen, was die alles beschaffen an PKWs, an Mobiltelefonen, an Nahrungsmittel, an Textilien, auch da läuft im Moment eine Debatte, sodass dann nicht nur der einzelne Verbraucher mal nachfragt, wobei auch das einige gerade der Elektronikunternehmen schon in Aufregung versetzt hat, dass da ganze Briefe von Schulklassen ankamen, die wissen wollten, wo kommt der Stoff von meinem Handy her. Ja, also bei den Schulklassen, da kann ich noch die Hoffnung haben, die vergessen das, wenn ihr Projekt wieder zu Ende ist. Wenn ich das aber in Beschaffungsrichtlinien von Staat und Kirche reinbekomme, dann habe ich eine gewisse Marktmacht. Wenn dann wohlmöglich noch einzelne Elektronikkonzerne, und die Debatte, die läuft im Moment, sagen, wir wollen Vorreiter sein, oder Automobilkonzerne, die gucken, wie sieht unsere Beschaffungskette aus, dann sind wir einen Riesenschritt weiter.
Das klingt sehr hoffnungsvoll. Ich bedanke mich bei Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut. Alles Gute für Ihre Arbeit. Wer mehr wissen will, geht auf südwind-institut.de. Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Hütz-Adams.
Ja, danke. Auf Wiederhören.
Tschüss.